Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass der ÖAV sich langsam herumgesprochen hat. Ist ja kein Kunststück mit so einem prominenten Gast, den wir heute haben. Und heute habe ich also, wie gesagt, die Ehre und die Freude, wiederum Herrn Dr. Peter Orban bei uns begrüßen zu dürfen. Und dass er Psychotherapeut ist, Soziologe, Psychologe, Pädagoge. Und diese Fähigkeiten mit der Astrologie auf eine wirklich geniale, einzigartige Weise verbindet. Das brauche ich auch nicht zu erwähnen. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Wir hatten ja schon die Ehre, den Saturn-Vortrag zu hören. Und diesmal geht es um Uranus. Und wie gesagt, alles Weitere will ich dann dem lieben Peter überlassen.
Danke.
Danke, dass Sie gekommen sind.
Danke. Okay. Bevor ich anfange, oder sagen wir, während ich anfange, möchte ich noch etwas anderes machen. Ich möchte zwei Stapel von Karten rumgehen lassen. Und jeder, der den Mut hat, kann sich eine Karte ziehen. Aber bitte nicht aussuchen, also umdrehen, sagen, wen nehme ich denn? Sondern einfach so, der hat den Packen und holt sich eine raus. Ne? Lässt dann den Chef entscheiden, welche Karte das sein soll. Ne? Also, ich gebe das mal rum. Wie gesagt, man muss nicht, und wir werden das auch nicht besprechen, aber die Symbolonkarten zeigen sozusagen jedes archetypische Thema des Tierkreises, einmal in der Reinform von Widder bis Fische und einmal in der Kombination, jedes Zeichen mit jedem Zeichen, bekommt dafür ein Bild. Und diese Bilder sind entstanden hauptsächlich aus Psychotherapie. Sehr nahe an der analytischen Psychologie von dem C.G. Jung. Sehr nahe. Gut. Heute Abend möchte ich eine innere Person ein bisschen lebendig werden lassen. Eine Person aus dem großen Kanon der inneren Personen. Eine besonders schwer zu verstehende. Warum das so ist, werden wir darüber sprechen. Ich habe ein Bild über Planeten oder über Tierkreiszeichen. Das Bild sagt, das hat überhaupt nichts mit dem Himmel zu tun. Gar nichts. Weder mit Planeten, noch mit Sonnen, noch mit sonst irgendwas. Es hat nur zu tun mit mir und mit meiner Seele. Oder mit dir und mit deiner Seele. Sonst nichts. Und es geht um mein Inneres. Und in diesem Inneren tummeln sich eine Reihe von, die Griechen würden sagen Götter, aber wir glauben ja nicht mehr so an die Götter, also eine Reihe von Innenpersonen. Und all diese Innenpersonen haben eine wichtige Aufgabe. Die sollen etwas, was zu mir und meinem Leben gehört, machen, hüten. Sie sollen sich zu Verbündeten dieser Innenperson, in meiner Seele machen und dieses Themas. Sie erinnern sich, die Griechen hatten für jedes noch so weit entfernte Thema eine eigene Gottheit. Da gab es eine Gottheit fürs Vögeln, eine Gottheit fürs Saufen, eine Gottheit für andere Menschen totschlagen. Und das ist ganz grandios. Die haben wirklich was verstanden, die Griechen. Bei uns gibt es nur noch eine Gottheit. Und was macht diese Gottheit? Sie führt Kriege gegen andere Gottheiten, wo es auch nur eine Gottheit gibt, eigentlich dieselbe Gottheit. Ja. Aber die Griechen, denen wäre es nicht im Traum eingefallen, gegen andere Götter Krieg zu führen. So, die Ägypten haben ihre Götter, das ist doch toll, die sind fast so wie uns, das ist was ich lasse. Ja. Und also möchte ich heute reden über eine Gottheit, die in jedem von uns sitzt und ein Thema hütet, mit dem Künstlernamen Uranus. Ein großer Wiener. Ich bin noch nicht fertig mit dem Satz. Ein großer Wiener. Ein großer Wiener Psychoanalytiker. Der größte Wiener Psychoanalytiker. Hat ein Buch über Uranus geschrieben. Er hat es nicht gemerkt. Ja. Das Buch heißt, wieso heißen psychoanalytische Bücher eben, zur Psychopathologie des Alltagslebens. schon mal gehört, so über Versprechen und Fehltritte und was man so macht, nicht? Das Buch müsste eigentlich heißen Uranus und was er alles kann. Aber bitte, Freud war kein Astrologe, aber er hat ein tolles Buch geschrieben. Ich empfehle euch dringend, dieses Buch zu lesen, damit ihr dem Raffinement des Uranus näher kommt. Ja? Also sagt der Angestellte, der seinen Chef mit seiner Frau zum Abendessen eingeladen hat, stellt die beiden seiner eigenen Frau vor und sagt: Meine Liebe, darf ich dir meinen lieben Chef vorstellen und seine Sau? Ja, das hat Freud über 250 Seiten geschrieben. Das ist reiner Uranus. Aber wir fangen mal ganz einfach an, ganz beim Anfang an. Und zu diesem Zweck ziehe ich mir erstmal meinen Uranus-Pullover an. Ja, muss sein. Sonst fühlt er sich nicht genügend geachtet und geehrt. Es gab einen wunderschönen Film mit Anthony Quinn, einer meiner Lieblingsschauspieler. Dieser Film hieß In den Schuhen des Fischers. Und behandelt die Geschichte, wie ein einfacher Bischof Papst wird. Das heißt, er schlüpfte dann in die Schuhe von Petrus. War damit sozusagen Stellvertreter Gottes auf Erden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir in unseren Astrologieausbildungen unsere Teilnehmer versuchen zu lehren. In die Schuhe der jeweiligen Konstellation des Gegenübersitzenden sich hineinzustellen. Und zu sprechen, als wäre ich jetzt diese Konstellation. Und da kommen verrückte Dinge zum Vorschein. Ein großer Teil meiner Bücher besteht in nichts anderem als das, was ich sozusagen in den Beratungen oder in den Therapien gelernt habe, mich in die Schuhe dieses jeweiligen Themas hineinzustellen. Das ist nicht immer angenehm. Aber das beflügelt die eigene Seele. Und wenn ich jetzt über Uranus spreche, ist es ganz gut, ich habe so ein bisschen was, bin so ein bisschen in ihn hineingeschlüpft. Ist auch nicht ganz ungefährlich, sage ich gleich. Kann sein, ich fange an zu stottern oder solche Fehler wie gerade zu machen. Ja? Kann alles sein, wenn es ihm gefällt. Damit sind wir schon beim ersten Thema, womit wir auf jeden Fall anfangen müssen. Das ist archetypisch ein Horoskop und besteht aus 4 Quadranten. Klar, weiß jeder. Ne? Von mir aus auch aus den Häusern 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9, 10 bis 12. So. Und der Uranus, wir wissen es alle, gehört hierhin, ins 11. Haus. Archetypisch, er steht natürlich manchmal ganz woanders, aber wir wissen, es ist nur ein anderer Name für Wassermann. Nebenbei, gerade waren wir, die Eveline und ich, drüben im Café, ne? Ja. Und was haben wir gekriegt? Wasser. Nee. Erstmal habe ich meinen Aszendenten gekriegt, Schütze, und dann Wassermann. So. Könnt nachher mal das Spiel machen, wir haben die noch auf. Und guckt mal, was ihr so kriegt. Wenn ihr Karte nicht steht, ne? Okay. Also, was heißt das, Quadranten? Nun, ich mach's kurz. Erster Quadrant, Thema, alles an mir, was in der Sichtbarkeit ist, plus den Energien, die mich am Leben halten. Erster Quadrant, Körperlichkeit. Zweiter Quadrant, Seele, also alles, was in meinem Inneren sich abspielt. Ängste, Größenwahn und. Dritter Quadrant, die Welt, die mir von außen entgegenkommt. Geist. Wir werden jetzt nicht darüber diskutieren, was Geist und Welt miteinander zu tun haben. Das braucht einen halben Abend für sich. Ich will ja darauf hinaus, was ist der vierte Quadrant? Und der vierte Quadrant wissen wir auch noch nicht so lange. Wenn wir alte Griechen wären, hätten wir überhaupt kein Problem mit dem vierten Quadranten. Dann würden wir sagen, na, da leben die Götter. Ist doch einfach, die sind über mir und ich bin in ihrem, wie soll ich das sagen, Ich bin aufgehoben von ihnen. Ich weiß, die lenken meine Geschicke. Und ich brauche mich überhaupt nicht großartig anzustrengen oder dagegen anzugehen. Ich weiß, ich bin im Schoße des Schicksals, so würde ich das heute nennen, aufgehoben. Vierte Quadrant, Schicksal. Oder das Gesetz. Oder die Ordnung. Es gibt furchtbar viele Worte dafür, aber alle deuten auf eins. Und am Anfang wollte ich das nicht so glauben. So. Als ich mit Astrologie begonnen habe, habe ich das auch so alles gelernt. Ich habe gesagt, ja, es gibt doch immer diese tollen Bücher, entkomme deinem Schicksalszwang und spiele deinem Schicksal einen Streich und so weiter. Ja. Heute, 25 Jahre später, sage ich, alles Mumpitz. Dummes Zeug. Noch nie ist jemand seinem Schicksal entkommen. Noch nie hat jemand verstanden, sein Schicksal zu biegen. Noch nie. Aber das macht sich gut und solche Bücher verkaufen sich auch gut. Weil jeder sagt, mein Gott, ja, muss ich schon wieder dem Schicksal ausgeliefert sein. Was kann ich denn tun? Vielleicht kann ich was tun. Nee, nichts. Doch, man kann was tun. Man kann zustimmen, dann wird es anders. Ich kann aber auch mit Hilfe von, ich weiß nicht was, Schönheitsoperationen oder Orakeln oder Magie oder was, versuchen es anders zu machen. Also, ich will Sie nicht animieren, machen Sie, arbeiten Sie ruhig dagegen, das ist völlig in Ordnung mit mir. Also, Schicksal, Paragraph 1, es setzt sich durch. Paragraph 2, ich kann nichts tun. Punkt. Außer zustimmen, außer mich verneigen. Aber das kennen wir schon von dem Thema Saturn. Das habe ich das letzte Mal. Wann war das? War es vor einem Jahr? Nee, ne?
Fast, ja.
Fast. Ja. Oh, guck mal. Jetzt kommt das zweite Thema des Schicksals, Uranus. Und was hütet er? Was bewacht er? Was beschützt er? Was will er mich lehren? Die Antwort ist, relativ einfach gesagt, und wir werden heute Abend noch 2 Stunden darüber hören, aber wir wissen immer noch nicht viel anschließend. Naja, wir haben schon eine Ahnung. Er hat einen Auftrag. Und diesen Auftrag möchte er mir nahe bringen. Und dieser Auftrag heißt die Entbindung. Er ist der Entbinder. Das macht er bereits in dem Moment, in dem ich das Licht der Welt erblicke. Da war er schon wieder, ne? In dem ich das Licht der Welt erblicke. Ach, das macht er ja schon vorher. Also in meiner Geburt. Deshalb nennen wir die Geburt ja auch die Entbindung. Ist er dabei. Aber nicht misszuverstehen. Das hat nichts zu tun mit den Gebärschmerzen. Weder bei der Mutter noch beim Kind. Das hat nichts zu tun mit Nabelschnur, dreimal um den Hals und fast getötet sein. Überhaupt nicht. Hat auch nichts zu tun mit Kaiserschnitt und furchtbar blutrünstiger Angelegenheit. Nichts. Es hat aber damit zu tun, und jetzt stellt euch mal in die Schuhe eines kleinen Kindes. 9 Monate lang wächst ihr auf in einer unglaublichen Getragenheit und Geborgenheit. Und da geschieht etwas, was im späteren Leben nie wieder geschieht. Ein Klient hat das mal gesagt. Es war immer jemand um mich herum. Und heute laufe ich mein ganzes Leben lang, war ein Mann, und versuche bei Frauen Geborgenheit zu finden. Die sollen immer um mich, ja, wie sollen wir Frauen das machen? Ja, um den, so, ja. Da beginnt's. Und dann lässt er sich noch eine Reihe weiterer Dinge einfallen, so im Laufe der Reifungsschritte eines jeden Lebens. Nämlich, er entbindet weiter. Nicht jeden Tag, Gott sei Dank. Aber immer mal wieder. Eine interessante... Ach, jetzt machen wir ihn doch mal hin. das geht es doch noch besser. So, wie wir ihn in unserem Kartenspiel dargestellt haben. Der Narr, der Till-Eulenspiegel, der Kasper. Ich habe schon vor 40 Jahren angefangen, Kasperlepuppen zu sammeln und wusste nicht warum. Heute weiß ich es. Und das Kasperle-Spiel ist so ziemlich das einzige Spiel auf der Welt, das ich kenne. Bitte. Wenn ihr mir heute Abend zuhört, habt ihr ein gutes Bild für einen Schütze-Aszendenten. Ihr solltet ihr heimlich immer mit dran denken. Das einzige Spiel, wo der Narr die Hauptrolle spielt. In allen anderen Spielen spielt der König die Hauptrolle. Also das Ego, also der Löwe oder die Sonne. Aber im Kasperle-Spiel spielt er die Hauptrolle, der Uranus. Und das gibt zu denken, mir jedenfalls. Gut. Ein anderes Symbol für ihn ist der Vogelflug. Und da haben wir das Thema der Freiheit oder der Entbindung ebenfalls wieder enthalten. Ich war bei dem Thema, wo entbindet er mich denn noch? Zum Beispiel, wenn Arbeitsplätze wegrationalisiert werden und der Chef kommt zu mir, sagt, ich kann Ihnen heute eine freundliche, freudige Mitteilung machen. Sie sind jetzt freigestellt. Nicht? Sie können jetzt den Dingen nachgehen, denen Sie immer schon mal nachgehen wollten. Und was macht der Mann? Er geht nach Hause zu seiner Frau, heulend, und sagt, ich bin geflogen. Das ist ein komisches Wort, nicht? Im Zusammenhang mit, ich bin rausgeschmissen, und so, ich bin geflogen. Ja, damit will er sagen, Uranus war da. Und eigentlich sollte es mir jetzt gut gehen. Ich bin jetzt auf meinen eigenen Schwingen, kann mich hoch emporschwingen, wie immer ich das will. Ja, so einfach ist es halt nicht. Ne? Also, die Entbindung kommt oft vom Arbeitsplatz. Und dummerweise ist der Uranus als Entbinder am Werk, wenn ich das gerade gar nicht gebrauchen kann. Ja. Mir ist das so passiert. In meiner zweiten Ehe, meine Frau kam nach Hause und sagte, Peter, ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es tut mir echt leid, ich muss jetzt gehen. Ich fand unsere Ehe völlig in Ordnung. Also ich meine, irgendwie, naja, 10 Jahre lang, da ist der sozusagen, da ist der Schmelz. Die große Verliebtheit ist nicht mehr da, aber es war völlig in Ordnung, tolle Ehe, irgendwie. Kurzum, der Uranus, mein Uranus, da lernen wir jetzt auch noch was kennen, hat sozusagen sein Thema delegiert an meine Frau und sagt, geh doch mal, damit der Orban frei ist, damit er entbunden ist. Ja. Ich weiß nicht, wem von euch das schon passiert ist, aber der ein oder andere wird schon in der Situation gewesen sein. Sei es als Opfer. Mann oder Frau kommt nach Hause und sagt, ach übrigens, ich habe da jemanden kennengelernt, der heißt Friedrich. Ich ziehe jetzt ein bei dem. Ja. Und ich bin frei. Also nicht als der Hinterbliebene, als der Verlassene. Ja? So. Man hat mich entbunden. Oder zum Beispiel, als Deutschland wiedervereinigt wurde, mussten furchtbar viele Menschen ihre Heimatgemeinden verlassen. Na, groß geworden in, was weiß ich, Marktheidenfelden oder wie diese größeren oder kleineren Ortschaften eben heißen. Aber es gab keine LPG mehr, es gab keine Produktionsgenossenschaften mehr, es gab niemanden mehr, der für Arbeit garantierte. Und die Arbeit zog auch weg. War keine Arbeit mehr da. Also mussten viele Leute wurden aus ihrem kleinen Ort, aus ihrem Dorf, aus ihrer Stadt entbunden. Die mussten weg. Immer ist er am Werk. Er ist aber nicht am Werk, und dass wir uns nicht missverstehen, dass sie jetzt heute Abend nach Hause gehen zu ihrem Mann und sagen, ach übrigens, Uranus war da, ich gehe. Weil sie schon lange Heinz Helmut in petto haben und diesen Schritt immer schon tun wollen. Das ist ja keine Entbindung, nicht? Von Friedrich zu Heinz Helmut zu gehen, ist keine Entbindung. Das ist vom Regen in die Traufe. Sie wissen es nur noch nicht. Ja, sicher. Man kann nicht von Heinz Helmut zu Friedrich oder umgekehrt gehen. Auch nicht von Jutta zu Charlotte. Geht auch nicht. Regen, Traufe. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Da kommen wir vielleicht noch hin, oder?
Ja.
Könnte sein. Okay. Gut. Also. Sein Thema ist die Entbindung. Sein Thema ist das Thema Freiheit. Und wenn wir uns ihn mal anschauen und die Narren der Welt anschauen, dann werden wir ganz schnell merken, die sind frei. Und die bleiben auch frei, was nicht immer jedermanns Sache und Wunsch ist. Ich bin ein großer Freund, habe ich vorhin schon gesagt, des Kasperletheaters. Und irgendwann sind wir über den Weg gelaufen, so kleine Drehbücher. So um die Jahrhundertwende gab es furchtbar viele Kasperle-Spiele aufgeschrieben für die Kinder und die konnten danach spielen. Und die sammel ich. Unter anderem, ich sammle furchtbar viele. Und ein Stück habe ich gekauft. Da heiratet Kasper die Prinzessin. Und da habe ich gesagt, was soll denn der Quatsch? Oder die Gretel. Es gibt mal so Autoren, die denken sich sowas aus und sagen, der Kasper, naja, ist ein Mann, ich bin auch ein Mann, ich bin verheiratet. Der verheiratet auch. Soll er mal sehen. Also, nee. Kasper und heiraten, so im Stil von, er sagt dann zu seiner Prinzessin, du, ich gehe jetzt mal gerade zum Teufel mit meiner Bratpfanne, um die Großmutter zu befreien, und da sagt die Prinzessin, bring auf dem Rückweg Pampers mit. Das geht nicht. Merkt ihr das? Ausgeschlossen. Er ist bunt. Deshalb auch mein Pullover. Ich habe den irgendwann gesehen in einem Second-Hand-Shop und habe gesagt, boah, den muss ich haben. Das ist reiner Uranus. Ja? Was heißt denn das, bunt? Habt ihr eine Idee? Schillernd, ohne Zweifel, jawohl. Vielseitig, von allem etwas höre ich. Genau. Ja. Guck mal hier, das ist eine Farbe. Das heißt, ich stehe auf einem Standpunkt. Und der ist fest. Ja, ist ja auch schön, nicht? Festen Standpunkt zu haben, ist ja auch schön. Aber Kasper nicht. Es gab einen Guru in Indien, den ich sehr schätze, muss ich sagen. Ab und zu lese ich mal ein Buch von ihm. Sein Name war Sri Rajneesh Bhagwan. Später hat er sich dann einen anderen Namen gegeben, Osho. Ist ja wurscht, wie die Leute sich nennen. Ne? Erleuchtet oder nicht erleuchtet, ist mir offen gestanden auch völlig wurscht. Aber eins hat mir gefallen. Er war der größte Narr, der die Chuzpe hatte, Bücher zu schreiben. Und in einem Buch stand drin, Jesus Christus, gell? Das wollen wir mal festhalten. War der größte Erleuchtete, den diese Welt je gesehen hat. Und seine Jünger saßen an seinen Lippen und sagten, genau, warum ist uns das nicht aufgefallen? Klar, der war erleuchtet, zwei Reichssohn Gottes, war einfach ein Erleuchteter. 4 Monate später, gleiche Kreis von Sanyasi, steht er da und hält einen Vortrag, Jesus Christus war der größte Verbrecher, den die Menschheit je gesehen hat. Allein die Milliarden von Toten, die im Namen von Jesus, so, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die Sanyasi standen alle da und haben genickt. Ja. Und wisst ihr was? Ich finde das genial. Das heißt einfach nur,
Ich muss einmal durch jeden Standpunkt, der auf der Welt möglich ist, durch.
Und wenn ich das gemacht habe, bin ich frei. Ja. Wenn ich auf jedem Punkt gestanden habe, in die Schuhe sozusagen eines jeden Standpunkts mich hineinversetzt habe. Das kann ich aber nur, wenn ich bereit bin, sozusagen jeden Punkt auch ernst zu nehmen. Mich jedem Punkt zu nähern. Jedem Punkt mich zu identifizieren und zu sagen, hat ja auch seine Berechtigung. Ja. So. Wir haben gerade, Evelyn und ich, wir haben gerade darüber geredet. Es lief vor 3 Monaten durch die Presse. Bert Hellinger hat sich in Adolf Hitlers Führerhauptquartier in Garmisch-Partenkirchen eingekauft. Boah, das fand die Presse klasse. Richtig klasse. Warum? Das ist noch besser, als hat sich eine aus seinem Seminar aufgehängt oder umgebracht. Noch besser. Bert Hellinger und Adolf Hitler. Die Wahrheit ist, er hat sich da überhaupt nicht eingemietet, sondern er hat ein Haus gekauft in Garmisch-Partenkirchen und hat gesagt, ja, und das musste umgebaut werden, wo soll ich denn wohnen? Hat der Architekt gesagt, weißt du was, ich hätte da eine Wohnung für dich, aber ist anrüchig, weil da hat Hitler damals sein Führerhauptquartier gehabt, wenn er in Garmisch-Partenkirchen war. Und der Bert hat gesagt, na und, ich habe doch nichts gegen Hitler. Das muss man sich mal vorstellen. Warum um alles in der Welt sollte man was gegen Hitler haben? Bringt das irgendwas? Bringt es irgendwem irgendwas? Bringt es Hitler irgendwas? Man, der ist tot. Aber der Bert hat auch nicht gesagt, ja, aber ich habe was für ihn. Nein, ich hab nichts gegen ihn, ich habe auch nichts für ihn. Er gehört zur Geschichte. Na und, warum soll ich nicht in der Wohnung wohnen, wo er ein paar Mal gewesen ist? Das schadet mir nicht, das schadet auch sonst niemand. Das hilft mir, gerade um die Zeit zu überbrücken. Nebenbei gesagt, der Bert ist auch ein Narr. Nur mal so. Zurück. Wo geht er hin, der Narr? Also, der Standpunkt eines normalen Menschen ist entweder rechts oder links. Also entweder hier oder da. Symbolisch gesehen ist hier die Vergangenheit. Heißt, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben oder so ähnlich. Oder damals war alles besser. Damals, als wir noch den Schilling hatten, da war das billiger. Aber jetzt mit dem Euro ist halt nicht, das ist die Vergangenheit. Da kann ich dran hängen. Oder damals, als Heinz Helmut noch da war. Ja, bitte. Da kann ich stehen bleiben. Dann gibt es aber auch das hier, die Zukunft. Wenn doch endlich Brad Pitt sich zufällig nach Wien verirren würde. Zufällig, weil er sich verlaufen hat. Bei mir in der So-und-so-Gasse klingelt. Sag auch, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich... Ja, sicher. Und was dergleichen mehr zukunftsorientierte Dinge sind. Eher nicht. Er, sein Weg, führt im Zickzack. Ich habe das mal in einem meiner Bücher genannt, zu den blauen Bergen. Kennt ihr das Lied? Zu den blauen Bergen. Ja, was immer das ist, ich habe keine Ahnung. Und jetzt kommt noch ein neues Prinzip beim Uranus dazu. Und dieses Prinzip hätte ich eigentlich an den Anfang stellen müssen. Dieses Prinzip ist interessant und wichtig zu wissen für Astrologen. Bitte, für praktizierende Astrologen. Und ich habe lange gebraucht, um dieses Prinzip verstanden zu haben. Das ist das Prinzip, wenn du in einer Beratung bist. Und man kann das ja ganz, ganz schön im Transit oder im Siebener-Rhythmus oder im Solar oder so etwas, kann man das ja ganz schön identifizieren. Wenn du auf deinen Uranus zuläufst, und du als Astrologe bist jetzt aufgefordert, dem anderen etwas dazu zu sagen, dann wird das Murks. Mach einfach Murks. Wenn du versuchst, es konkret zu machen, wird es Murks. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Grund ist so einfach, dass es Jahrzehnte braucht, bis Astrologen darauf stoßen. Der Grund ist, also pass mal auf, ich sag dir jetzt, du hast jetzt einen Uranus-Transit und ich sag dir was der Uranus will. Ja, wir wissen schon, er will entbinden. Er will dich von einer Gestalt deines Lebens, die alt geworden ist, entbinden. Gut. Jetzt sag ich als Astrologe, dass ihr über ihren Uranus, und ich versuche das konkret zu sagen, dann steht, ich tue jetzt mal so, als wäre ich der Uranus in ihr, dann steht der Uranus in ihr da, der hört ja genau zu, nicht? Der sitzt ja in ihr, hört sich das genau an und sagt dann, der Orban ist ganz schön clever. Stimmt, das hatte ich vor. Aber jetzt, wo sie darauf vorbereitet ist, denke ich ja nicht im Traum dran, das zu machen. Lass mir doch was anderes einfallen. Sonst ist doch keine Entbindung, sonst kann die sich doch schon 4 Wochen vorher vorbereiten auf mich. Ja? Ist das raffiniert? Da muss man drauf kommen. Ja? Dass immer das, was du dann prognostizierst, das Einzige ist, was mit Sicherheit nicht eintreten wird. Bei allen anderen ist es eingetroffen. Ja, da hast du es auch nicht prognostiziert. Da hast du gelernt, aha, wenn der Uranus kommt, dann ist es das. Ja, fein, das sagst du jetzt ihr. Und er sagt, gut gedacht, gut überlegt, hoppla. Muss ich noch raffinierter werden. So. Als im Jahre 1985 ich im 7er-Rhythmus auf meinen Uranus lief, ich hatte damals schon, ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahre Astrologie gemacht, ich wusste also, was für ein interessantes Kaliber da auf mich zukommt, war ich gelinde gesagt etwas beunruhigt. Ja, hat man ja so erlebt, nicht? Bei manchen Uranus-Auslösen geht alles drunter und drüber, nicht? Kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Und dann kam er. Ich habe nichts gemerkt. Gar nichts. Und dann 3 Jahre später ist mir aufgefallen und gesagt, ja sicher, stimmt. Da habe ich mein erstes Astrologiebuch geschrieben, 1985, 86 ist es erschienen. Aha, ich wusste ja eins, der Uranus liebt die Astrologie. Warum liebt er sie? Na, weil sie so bunt ist. Weil es da nicht nur einen Standpunkt gibt. Es gibt nicht nur den Standpunkt des Marses oder den Standpunkt der Venus oder den Standpunkt des Merkurs, sondern es gibt 12 Standpunkte. Und die Kombination von diesen 12 Standpunkten, ach, einige Millionen Standpunkte gibt es in der Astrologie. Und da sagt er, boah, geil, genial, brauchen wir dringend. Ja? Nicht schwarz, bunt. Auch nicht so ein helles Grau. Haben wir hier irgendeinen Uraniker sitzen? Ja, schon. Ja, das geht schon in die Nähe. Auch, ja, ja. Schauen wir mal weiter. Kleine Empirie. Der Rest ist relativ... ich auch sowas dämmer. Gut. Also nochmal. Ne, ich gehe nochmal zurück. Habe ich ein Astrologiebuch geschrieben, habe ich gesagt, ach, das war die Uranus-Auslösung. Das habe ich so 5, 6, 7 Jahre vor mir hergetragen und habe das auch in Seminaren erzählt. Die haben gesagt, ja, als meine Uranus-Auslösung war es gar nichts passiert. Doch, ich habe ein Astrologiebuch geschrieben, ist erschienen und hat mich erfreut. 5, 6 Jahre später habe ich nochmal nachgedacht. Da ist mir was anderes aufgefallen. Ich hatte eine Karriere an der Universität vor und hatte schon im Studentenalter, dann im Diplom, dann in der Promotion 3 gewichtige Bücher geschrieben, wissenschaftliche Bücher geschrieben. Und mehrere Professoren hatten mich schon zu ihrem wie nenne ich das, den Prinzen erkoren.
und dann schreibt dieser Dummbeutel ein Astrologiebuch.
Und das erscheint auch noch. Und da war doch klar, nicht? Universitäre Karriere. Tschüssi, mach's gut. Hatte ich mir so viel Mühe gegeben und dann mache ich sowas.
Das war der Uranus. Der sagt, Peter, ich habe dich nicht vorgesehen für einen H4-Lehrstuhl.
Na, das würde dir gar nicht gefallen, aber ich wollte doch unbedingt dahin. Mein Gott, wie will man, wenn man an der Uni ist, will man auch einen Lehrstuhl, ist doch klar, oder? Das Ego macht, was gemacht werden muss. Wenn es sein muss, über Leichen an, so muss man an der Uni umgehen. Das ist schon klar, das weiß auch jeder. Und ich schreibe ein Astrologiebuch. Das ist die echte Frage, wer hat das eigentlich geschrieben, dieses Buch? Na gut.
Okay.
Er hat den König kopfunter aus seinem Beutel hängen. Was heißt denn das?
Entthront. Ja.
Eingesackt.
Sag's nochmal.
Eingesackt.
Eingesackt, ja.
Dann schlägt er doch weg, ne?
Was ist denn der König? Das ist die wichtigste Seelengestalt im Inneren eines jeden Menschen.
Die wichtigste. Es gibt keine wichtigere. Sorry, tut mir leid. Und jeder hat eins. Manche Leute haben ein bescheidenes Ego. Manche Leute wollen mit ihrem Ego sogar Weltmeister in Bescheidenheit werden. Aber Weltmeister wollen sie werden.
Oder in Demut. Das Mutter-Teresa-Syndrom. Oder in Bedürfnislosigkeit. Müsste es eine Kategorie im Guinness-Buch der Rekorde geben. Wer ist am bedürfnislosesten und kann das beweisen?
Eine reine Ego-Kiste. Ja.
So, das heißt, ich will König werden. Die einzige Frage, die man sich vorlegen muss, ist, wo will ich König werden? In meinem Keglerverein oder in meinem Taubenzüchterverein oder bei uns auf der Sparkasse. Ist doch wurscht, wo ich König werden will. Aber das ist das Ego, mein Ego will es. Gut. Er aber sagt, er steht ja, bitte nicht vergessen, in Opposition zum fünften Haus. Sprich, in Opposition zum Löwen. Er sagt, liebes Ego, du kannst wollen, so viel du willst. Und manchmal helfe ich dir sogar, die Bronzemedaille zu gewinnen. Aber mehr auch nicht. Und dann, ich meine, das hatten wir jetzt schön bei der Olympiade, ne? War das nicht schön, diese Reiterin? Oh, mein Herz, 2 Goldmedaillen. Und dann kommt er daher und sagt, Vater, tut mir leid. Zack. Die konnte gar nicht mehr sprechen. Die ist sofort nach Hause gefahren. Verstehe ich doch, mein Gott. Nicht? Überlegt euch mal, das Ego, nicht nur eine Goldmedaille, Ego und Goldmedaille, das gehört zusammen, 2 Goldmedaillen. Und dann kommt er daher in Form irgendwelcher französischer Schiedsgerichte oder amerikanischer Protestanten. Ich glaube, nee. Ja. Und stürzt das Ego nieder. Hat einer von euch die Karte Sonne Uranus zufällig gezogen?
Da schmeißt der Narr den König vom Thron.
Keiner? Tja. Na, das würde man merken, wenn man sie gezogen hat. Gut, ich hab's jetzt nicht dabei. Vielleicht ist sie hier dabei. Ich gucke nachher mal, ja? Okay. Gut. Müssen wir noch was erwähnen? Über den Narren. Wir haben bisher gelernt Entbindung. Wir haben bisher gelernt Freiheit. Freiheit ist immer ein Mehr. Ein Mehr an dem, was vorher war. Und jetzt müssen wir einen Moment noch über eine andere Gestalt sprechen. Achte Haus, Quadrat zum Uranus, beziehungsweise zum 11. Quadrat zur Sonne. Der Pluto. Wenn man den Pluto zusammen in einem Wort zusammen erwähnen will, dann müsste man sagen, Pluto ist derjenige, der die Aufgabe hat, mich zu binden. Handschuh. Sei es an den Partner, sei es an meinen Beruf, sei es an Ideen. Hauptsächlich bindet er an Ideen. Also eine der schönsten Karikaturen über den Befall von Pluto habe ich vor, ich weiß nicht was, 10 oder 12 Jahren, als weltweit der Kommunismus zusammenbrach, im Spiegel gesehen. Da stand eine Karikatur von dem jungen Karl Marx, der sich so quasi jetzt anschaut, 100 Jahre Kommunismus bricht innerhalb von 2 Jahren zusammen. Karl Marx steht da, schaut den Spiegelleser an und sagt, tut mir leid, Leute, war so eine Idee von mir. Schönste Bild von Pluto, das ich kenne. Das heißt, die Bindung an eine Idee und die der Versuch, diese Idee um jeden Preis zu verwirklichen, das ist Pluto. Der Verführer, so heißt er in unserem Spiel. Und er bietet jemandem, der ihn zieht, eine schwarze Rose an. Die schwarze Rose ist das Symbol, sozusagen Alchemisten, Chemiker, Biologen versuchen seit, ich weiß nicht wie viel, 500 Jahren, die Idee einer schwarzen Rose in die Wirklichkeit zu überführen. Durch Kreuzung und heute Genmanipulation und sowas halt, ja. Und es ist nicht gelungen. Bisher. Wir können da noch was erleben.
Ja? Wobei man sich mal fragen könnte, was und alles in der Welt sollen wir mit einer schwarzen Rose anfangen, nicht? Was soll das?
Ja, aber wenn man schon eine Idee hat, dann macht man auch viel, um sie zu verwirklichen. So, er ist also derjenige, der bindet. Und also braucht er ein Gegenmittel. Einen, der entbindet. Und so ist natürlich auch jede Revolution die Entbindung aus alten Vorstellungen, aus alten Hierarchien, aus alten Gesellschaftsformen. Und das Ganze ist ja nicht immer so nett, wie sich das mit dem Wort Freiheit anhört. Wenn man sich mal die Französische Revolution anschaut, nebenbei gesagt, 2 Jahre später ist der Uranus, der Himmelskörper Uranus, ja auch gefunden worden. Der war schon vorher da, aber man wusste nichts von ihm, nicht? Saturn war der letzte. Und dann 1700, wer weiß es, 83,
was? 89.
Nein, wann ist der Uranus gefunden?
82.
Ein bisschen später. Okay. Und die Revolution, die ja wunderschön mit der Idee Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ist ja eine tolle Idee, oder? Ich meine, auch der Marxismus, sind wir mal ganz ehrlich, ist eine tolle Idee. Nicht? Und es war auch so, die Genossen, die das postponierte Reflexivum konnten, von Adorno, das, wo das sich immer erst kurz vorm Satzende steht, nicht? Die hatten die meisten Frauen. Ich fand das nicht fair. Aber ich habe es probiert. Ich habe das auch. So. Wir waren bei Pluto und Uranus, die beiden Gegenspieler. Der eine bindet, der andere ist sein Heilmittel, er entbindet. Und diese Entbindungen gefallen uns alle nicht. Und wenn er auftritt, tut es mitunter schrecklich weh. Aber unter uns Pastorenschwestern, wenn es nicht weh tut, lernen wir nichts. Ne? Ja. Dummerweise lernen wir nichts aus Büchern. Wir lernen auch nichts durch einen gepflegten Gedankenaustausch. Doch, natürlich lernen wir da was hier oben in der Birne. Ne? Aber hier nur, wenn es weh tut. Und zur Französischen Revolution muss ich nicht erzählen, dass es da einige 10.000, ich weiß nicht wie viele Tausend Tote es gab. Ne? Einfach hier rüber ab, rüber ab, rüber ab. Ja. Und die Kommunistische Revolution war ja auch kein Zuckerschlecken. Gut.
Das nächste wichtige Thema, was der Uranus in meiner und in deiner Seele vertritt, was er beschützt und behütet, ist der Verrat. Da sehe ich einige Münder stark nach unten gehen. Ja, sicher, klar. Wobei die landläufige Astrologie uns doch immer erzählt, 11. Haus, Haus der Freunde. Was hat denn das mit Verrat zu tun? Naja, das ist auch wieder etwas aus dem Nähkästchen. Was ist denn die wichtigste Aufgabe des besten Freundes?
Die Kritik.
Dass man kein Fan
ist. Nett gesagt. Die wichtigste Aufgabe, die ein Freund, sagen wir, der beste Freund, nicht sei das normale Freund, wir hatten das wieder nicht, aber so der richtige Freund, der beste Freund, der wichtige Freund, die wichtigste Aufgabe, die der in meinem Leben hat, ist, mich zu verraten. Sei es, dass er mit meiner Frau ins Bett geht, sei es, dass er anderweitig hintenrum. Ja, das hört sich blöd an und keiner sagt mehr, bei mir nicht. Bei mir nicht. Meine beste Freundin Jutta. Nie. Tja. Jesus war ein unendlich kluger Mensch. Ob er Gottes Sohn war, weiß ich nicht. Ja? Weiß keiner. Am wenigsten die katholische Kirche. Aber er war ein unendlich kluger Mensch. Was hat er gemacht? Er hat die 12 Figuren des Kasperletheaters um sich herum versammelt. Und hat gesagt, die gehören alle dazu. Die gehören alle zu mir. Er hat seine Innenperson, ich finde das grandios, hat er gemacht wie König Artus von der Tafelrunde, hat die um sich herum versammelt. 12. Warum eigentlich 12? Was soll der Quatsch? 10 ist eine richtige Zahl. 7 ist eine heilige Zahl. 9 ist auch eine gute Zahl, aber 12, was soll der Blödsinn? Doch, 12. 12 sitzen da, hier, auf jedem Stuhl sitzen 12. Oh. Jesus hat sie außen versammelt. Artus auch. Ach, noch so ein paar. Nicht? Manche hatten so, manche großen Geister hatten 12 Lieblingsschüler oder sowas. Und Jesus wusste noch mehr. Er wusste, einer wird mich verraten. Das wusste er. Das stand schon geweissagt in den alten Büchern. Ja. Judas hat dieses schwere Amt übernommen. Wenn ihr mal nachschaut im Evangelium, steht drin, einer wird mich verraten. Und alle gucken an und sagen, Herr, ich aber doch nicht, oder wer, aber von uns doch keiner. Der, dem ich das Brot gebe. Und er gab das Brot Judas. Und Judas hat es gemacht. Einer muss es machen. Stellt euch mal vor, Judas hätte es nicht gemacht. Keiner, der heute hier säß. Weil in der Folge des Verrats von Judas ist Jesus im Kreuz gelandet. Ja? Keiner, der hier säß, würde irgendetwas über einen gewissen Jesus von Nazareth wissen. Keiner. Große Tat von Judas. Aber alle sehen ihn als Verkörperung von Pluto. Jeden, den ich frage, sag mal, wer ist denn im Tierkreis Pluto? Also nicht im Tierkreis, bei den Aposteln. Jeder schreit Judas. Nee, ist der Uranus. Der Verräter. Und warum muss einer verraten? Warum? Weil der Verrat sozusagen zu dem wichtigsten Entwicklungsschritt gehört auf dem Weg zu mehr Freiheit, zu mehr Unabhängigkeit, zu mehr Lösung der Bindung. Und, ich habe das schon sehr oft festgestellt, wenn der Verrat ins Spiel kam, dann ist natürlich erstmal ein unglaublich tiefes Loch. Verzweiflung. Wie konnte sie? Wie konnte er? Auch im gewissen Sinne gehört da rein der Betrug im Sinne der Partnerschaftsbeziehung. Ja? So aus allen Wolken fallen,
mein Mann hat mit meiner besten Freundin oder sowas. Da kommt das beides zusammen. Der Mann betrügt, die beste Freundin verrät oder sowas. Ja. Eine sehr gute Freundin von mir hat das erlebt. Die war verheiratet und ihre beste Freundin, die sie seit dem ersten Schuljahr kennt, hat irgendwann, 30 Jahre später, mit dem Mann dieser besagten Freundin geschlafen. Die Welt brach zusammen, der Himmel brach ein. Aber 6, 7, 8 Jahre später waren die beiden wieder beste Freundinnen. Und wenn man meine Freundin fragt, sag mal, wie konntest du nur, dann sagt sie, weißt du, die Gabi, gell? Die kann mich nicht mehr verraten. Die hat es ja schon getan. Und ich kann ihr alles zutrauen. Und ich kann trotzdem ihre beste Freundin sein. Aber das dauert. Dauert eine geraume Zeit. Geschichte aus der Beratungspraxis. Frau kommt in die Praxis, will gar nicht ihr Horoskop besprechen, sondern hat ein dickes, fettes, heißes Thema und wollte, wie viele Leute das wollen, die in eine Beratungspraxis kommen, die Bestätigung des Therapeuten, dass sie das richtig sieht. Ist euch schon mal aufgefallen, ja? Die Klienten kommen in eure Beratung und wollen im Grunde genommen nur, dass ihr sagt, genau. Ja, genau, du hast recht mit deiner Meinung. Und das ist natürlich die schlechteste Beratung, die es überhaupt gibt. Ne? Zu sagen, genau. Und dann geht die freudig von dann und sagt, das ist eine gute Astrologin. Die ist echt gut. Die hat mir das bestätigt, was sie ohnehin schon wusste. Was soll der Quatsch, ne? Erzählte mir die Geschichte. Ihr Mann hat sie betrogen. Mit ihrer besten Freundin. Ich sag, und was hat er gemacht? Ich habe ihn sofort rausgeschmissen. Okay. Erzähl mal. Folgendes stellte sich heraus. Dieses Ehepaar, also der Frau, die in die Beratung kam, ihr Mann, die hatten 8 Jahre altes Kind und gerade gebaut. Hatten gerade ihr neues Häuschen bezogen. Da planten sie einen gemeinsamen Urlaub. Zusammen mit einer Freundin von der Klientin. Die Freundin hat nämlich auch ein 8-jähriges Kind, auch ein Mädchen. Und es wäre doch so schön, wenn wir in Urlaub fuhren und die beiden Mädchen könnten also Skiurlaub. Ja, Berghütte. Ja, der Ehemann, netter Kerl. Ja, tolle Idee, machen wir. Freundin Jutta, ich nenne immer alle Freundin Jutta, das ist einfacher für mich und ich verblabber mich dann nicht. Ja? Das ist ja auch, die Daten sind ja auch geschützt. Nicht? Die Geschichte darf man erzählen, aber die Namen, mein Gott. Gut. Und dann, ich sage, und wie ging es weiter? Dann habe ich meine Migräne gekriegt. Ich sage, ja, wie Migräne? Ja, 3 Tage bevor wir losfuhren, habe ich meine Migräne gekriegt. Und ich weiß eins, wenn ich meine Migräne kriege, dauert die 5 Tage. Also bin ich zu meinem Mann gegangen, habe gesagt, Heinz Helmut, bei mir heißen immer alle Männer Heinz Helmut, ist ja vielleicht schon aufgefallen. Also Heinz Helmut, fahr du doch schon mal mit den Kindern und mit Jutta vor. Und der sagt, wenn du nicht mitkommst, dann machst du mir jetzt auch ganz was. Also fahren wir mal. Ach, das kannst du doch jetzt nicht machen, du kannst die Kinder nicht enttäuschen, die haben sich so drauf gefreut und so weiter und so weiter. Also der Mann, eine gute Seele, hat gesagt, na gut, ich mach's ungern, aber wenn du willst, dann bitte fahr ich halt. Es kam, wie es kommen musste. Jutta hat sich den Ehemann zur Brust genommen. In der ersten Nacht lag sie nackt in seinem Bett. Mein Gott, was soll er machen, der Arme? Wusste auch nicht, was ich machen kann. Hat er es ihr geschildert? Ja, und ich glaube ihm. Ich glaube das. So wie sie ihn schildert, glaube ich das. So, habe ich gesagt, okay. Und dann, ja, dann bin ich nachgefahren. Also kam dann am 2. oder 3. Tag, wo die da waren, und er hat mir das sofort gebeichtet. Der Trottel. Bitte, man kann ja mal zur Seite treten, ne? Passiert ja jedem. Aber muss man gleich beichten?
wenn man das 40. Mal zur Seite tritt, mit derselben oder mit demselben, dann sollte man schon irgendwann nicht entscheiden.
Als sie das so erzählte
und ich im Horoskop sah, die hat gerade eine Uranus-Auslösung oder einen Transit, ich weiß es nicht mehr genau, das ist schon viele Jahre her, aber es hat sich mir so eingegraben, fing ich an zu kichern. Ich saß einfach da und habe gesagt,
das ist heute los. Sie tat immer noch furchtbar traurig. Was ist passiert?
Also, sie hat jetzt ihre Tochter für sich allein, das ein Familienhäuschen für sich allein, der arme Trottel muss sein Leben lang zahlen und sie ist frei. Da habe ich ihr etwas erklärt über das Prinzip von Delegation. Dass man seinem Uranus auch seinem Ehemann delegieren kann. Und ist fein raus. Und habe ihr gesagt, weißt du was? Ich kann dir das nicht vorwerfen, aber eins musst du wissen. Du hast das in deiner Seele inszeniert. Du wolltest das. Du wolltest frei sein. Du warst zu feige, den Schritt zu tun und zu sagen, weißt du, Heinz Helmut, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Warst zu feige, dann ein Familienhäuschen aufzugeben und vielleicht sogar einen Unterhaltsstreit mit deiner Tochter und dem Ehemann zu riskieren. Also hast du lieber deinen Ehemann mit deiner Freundin verkuppelt. Da hat sie gesagt, bin sehr unzufrieden mit dieser Beratung. Und ich bin sicher, sie findet einen Astrologen oder fand einen Astrologen, der gesagt hat, ja, da haben sie aber auch recht. Das ist auch nicht in Ordnung. So viel zum Thema Verrat. Anders gesagt, der Uranus macht es entweder, indem er sie zum Täter werden lässt, oder er delegiert sozusagen den Täter in den anderen. Da bin ich nämlich fein raus. Bin ich nicht schuld daran, an dem Verrat. Beide Dinge. Es ist nur die Frage, wie viel Mut haben sie, sich zu entbinden. Können sie es persönlich tun oder lassen sie arbeiten? Ganz wichtiges Thema. Und da sollte man mal so, der ein oder andere, der hier sitzt, sollte sich die Frage vorlegen, damals, als Heinz Helmut, habe ich das gedacht. Weil ich kann, es ist überhaupt keine Schwierigkeit für mich als Frau, meinen Mann zum Seitensprung zu veranlassen. Ich brauche mir immer mal einen Migräne zu bekommen. Das passt gerade nicht. Oder mein Gott, ich habe auch ein ganzes Buch im Haus in der Hälfte stand. Oder sonst irgendwas. Ja? Wenn ich sage, mich als Frau, meine ich damit nicht, dass ich eine Frau bin, aber ich habe ja auch Frauen an Bord. So wie jeder von euch auch Männer, also jeder von euch Frauen auch Männer an Bord hat, habe ich auch Frauen an Bord. Insbesondere habe ich eine Monika, die erzählt mir diese Geschichten immer und ich bin happy. Ja? Die mag allerdings Männer nicht. Ich schreibe das Wort Männer mit E. Ich überlege gerade, wäre ein guter Moment, jetzt eine kleine Pause zu machen. Viertelstunde. Dann machen wir weiter bis, was haben wir gesagt? Bis 10, ne?
Ja.